Servus, grüß euch und hallo zur ersten Folge des Musenkuss-Podcasts. Mein Name ist Gregor Brunner und ich moderiere dieses Projekt für unsere Webseite www.musenkuss-münchen.de. Für alle, die den Podcast nicht darüber gefunden haben, Musenkuss München ist der Name eines Internetportals, betrieben durch die Landeshauptstadt München, welches über kulturelle Bildung informieren soll. Am Rande bemerkt, gibt es Musenkuss auch noch in den Städten Düsseldorf und Köln, dort aber noch ohne Podcast. Was haben wir mit diesem Podcast vor? Eigentlich dasselbe wie mit unserer Webseite, nur etwas zugänglicher. Ich will der kulturellen Bildung ein Gesicht oder eher eine Stimme geben und sie so für Leute zugänglicher machen, die damit bisher nur wenige Berührpunkte hatten. Und für alle, die genauso planlos waren wie ich, als ich hier bei Musenkuss mein freiwilliges soziales Jahr angefangen habe, möchte ich mit dieser Pilotfolge zunächst einmal klären, was kulturelle Bildung überhaupt ist oder zumindest was die Stadt München darunter versteht. Hierzu habe ich mir aus dem Kulturreferat Münchens exzellente Expertise geholt. Frau Stefanie Reichelt, Leiterin der Abteilung, welche unter anderem für kulturelle Bildung in München zuständig ist, und Herrn Dr. Hans-Georg Küppers, den Kulturreferenten der Stadt München. Mit ihnen habe ich mich für eine gute halbe Stunde in Herrn Küppers Büro unterhalten und wünsche nun viel Spaß beim Anhören. Ich sitze hier jetzt mit Frau Reichelt und Herrn Hans-Georg Küppers aus dem Kulturreferat und würde die beiden jetzt bitten, sich kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Hans-Georg Küppers. Ich bin hier in München seit 12 Jahren Kulturreferent und der Bereich der kulturellen Bildung, über den wir heute sprechen wollen, ist eine der ganz wichtigen Aufgaben im Kulturreferat, weil es um Teilhabegerechtigkeit geht. Das heißt, dass jeder an der Kultur teilnehmen kann.
Mein Name ist Stefanie Reichelt, ich leite die Abteilung 3 im Kulturreferat, unter anderem zuständig für das Thema kulturelle Bildung und darf insofern daran mitwirken, dass diese wichtige Aufgabe umgesetzt wird, gemeinsam mit meinem Team.
Sehr schön. Vielleicht für die Leute, die es noch nicht ganz so genau wissen, wie zum Beispiel ich selbst, ich bin ja auch noch nicht so lange hier tätig. Ich habe mich am Anfang gefragt, als ich hier angefangen habe, was genau ist kulturelle Bildung eigentlich? Also mir war der Begriff noch nicht wirklich klar. Es setzt sich ja aus den Begriffen Kultur und Bildung zusammen und um diese zwei Begriffe und dann dieses Begriffspaar miteinander zu klären, würde ich vielleicht jetzt erst einmal Sie fragen, was bedeutet Kultur für Sie beide?
Ich sage immer sehr gerne, kulturelle Bildung ist Befähigung zu kultureller Teilhabe. Klingt auch wieder ein bisschen abstrakt, umfasst aber ganz gut, finde ich, die Kernbegriffe, um die es geht. Also zum einen geht es immer darum, Menschen zu befähigen, etwas zu tun oder etwas zu entdecken, was sie eigentlich in sich tragen, aber das auch leben zu können. Es geht um Kultur, also es geht um kulturelle Praktiken und es geht um das Thema Teilhabe. Das formuliert den Anspruch, dass tatsächlich jeder einen Anspruch und auch ein Recht darauf hat, sich kulturell zu betätigen. Und das in Gang zu setzen, das ist kulturelle Bildung.
Und warum ist es uns überhaupt wichtig? Wenn man das etwas weiter fasst, kann man sagen, der Mensch ist das einzige Lebewesen, was es gibt, was überhaupt Kultur haben kann. Und von daher gehört es also zum Menschsein, auch sich kulturell ausdrücken zu können, Kultur aufnehmen zu können. Das ist keine Selbstverständlichkeit für jeden. In diesem Sinne machen wir, wie Frau Reichelt gerade gesagt, Angebote, die die kulturelle Teilhabe ermöglichen.
Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass es nicht nur um das Erlernen von Kulturtechniken geht. Das ist ein wichtiger Punkt und es ist natürlich häufig das Medium, mit dem man lernt, sich auch kulturell auszudrücken. Das muss man ja auch können, sonst kann man auch keine Kultur machen, wenn man keine Kulturtechniken kann. Aber kulturelle Bildung ist viel mehr als nur das Erlernen dieser Kulturtechniken. Also es geht nicht um das klassische Thema Musikunterricht nur, sondern es geht darum, wirklich seine kulturellen Potenziale zu erschließen und die auch anderen zu eröffnen.
Gibt es in dem Zusammenhang vielleicht auch Grenzen der kulturellen Bildung? Also Sie haben jetzt gesagt, nicht nur Kulturtechniken. Inwiefern grenzen Sie diesen Begriff dann zu, ja, Ich habe hier stehen politische Bildung beispielsweise ab. Also
vielleicht kann man sagen, dass die kulturelle Bildung sicherlich nicht darauf angelegt ist, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Das wären Omnipotenzfantasien, die wir nicht haben. Aber sie kann zum einen auch im sozialen Bereich und im interkulturellen Bereich vor allen Dingen auch dazu führen, dass man besser miteinander umgeht. In dem Falle, man kann formulieren, es geht auch darum, Verbindendes zu suchen und auch Trennendes zuzulassen dabei. Also es geht auch um ein Stück Toleranz, die wir dadurch versuchen nach vorne zu bringen. Aber natürlich ist kulturelle Bildung und politische Bildung, obwohl sie sich auch überschneiden, man kann auch politische Bildung durch ein Theaterstück herbeiführen, aber es gibt, wie ich jedenfalls finde, zwei grundsätzliche Unterschiede. Und die macht man am besten an den Begriffen Politik und Kultur klar. Mhm. Politik ist immer auf Kompromisse angelegt. Im Kulturbereich, im Kunstbereich wäre das sicherlich ziemlich fatal. Und die Kunst und Kultur kann auch zweckfrei sein. Mhm. Politik kann niemals zweckfrei sein, sondern verfolgt immer einen Zweck. Das ist ein bisschen das Unterscheidende. Aber gleichzeitig haben sie natürlich überlappende Bereiche, wie ich vorhin sagte an dem Beispiel, man kann auch politische Bildung durch Tanz, durch Theater, durch Musik, durch Hip-Hop, durch was auch immer, miteinander verbinden.
Aber generell wollen oder will das Kulturreferat beispielsweise jetzt keine politischen oder ideologischen Stoßrichtungen vorgeben durch kulturelle Bildung, sehe ich das richtig?
Nein, das wollen wir nicht. Aber natürlich ist Kunst und Kultur immer eine Auseinandersetzung mit der Welt und damit auch mit gesellschaftlichen und mit politischen Fragen. Also insofern kann man überhaupt keine Grenze ziehen und natürlich gibt es viele Kulturprojekte und kulturelle Bildungsprojekte, die sich eben mit politischen Fragen auseinandersetzen. Aber da muss die Kunst und müssen die Künstlerinnen und Künstler ihre Antworten drauf finden und wir würden da keine politische Richtung vorgeben. Ich sage jetzt mal im Rahmen des Grundgesetzes und der Dinge, die ohnehin nicht verhandelbar sind, das ist ja selbstverständlich.
Man kann das ergänzen dadurch, dass man natürlich sind wir nicht darauf bedacht, irgendeine Ideologie zu vertreten. Überhaupt nicht. Aber wir wollen schon das Thema der Demokratie in der kulturellen Bildung mitbehandeln, zeigen, wie wichtig es ist, zeigen, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, zeigen, dass Demokratie auch immer wieder neu erkämpft und verteidigt werden muss. Das ist natürlich schon eine politische Zielrichtung, die uns gerade jetzt angesichts des Populismus, der von vielen sehr rechtsextremen Parteien vertreten ist, wichtig ist.
Man muss auch aus meiner Sicht kann ich sagen, dass eigentlich der kulturellen Bildung auch schon ein politisches Element immanent ist, in dem sie nämlich ganz großen Wert auf Beteiligung legt. Also kulturelle Bildung ohne Partizipation, ohne Beteiligung derjenigen, die man ansprechen will, funktioniert sehr schlecht und schöpft eigentlich die Potenziale nicht aus, die in ihr liegen. Und das ist natürlich, wenn man so will, auch ein politischer Ansatz.
Ist ja auch dann im Sinne der Demokratie. Also Demokratie ist ja auch dann die Teilhabe des Einzelnen am politischen Geschehen, wenn ich das
sage. Außerdem müssen ja auch häufig Dinge verhandelt werden in so einem Prozess. Mhm. Also es sind ja sehr oft Dinge, da entstehen ja oft Dinge, die vorher gar nicht festgelegt sind, aus einem gemeinsamen künstlerischen Prozess heraus. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich manchmal nicht einig ist, dass man Kompromisse schließen muss, dass da unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen, dass Konflikte entstehen, die man dann lösen muss. Also alles, was eigentlich in der demokratischen Gesellschaft wichtig ist, passiert auch in solchen kulturellen Bildungsprozessen.
Ich glaube sogar, dass diese kulturellen Bildungsprozesse, wie Frau Reichelt sie gerade beschrieben hat, auch dazu dienen, die Mündigkeit, das eigene Ich, die eigenen Entscheidungen zu stärken. Und wir reden ja auch immer davon, dass wir im politischen Bereich den mündigen Bürger brauchen und die mündige Bürgerin. Und ich glaube, gerade durch das Thema Kompromisse schließen, miteinander in den Diskurs gehen zum Beispiel, sich auf anderes, auf Fremdes einzulassen, Toleranz zu haben, dass das eben ganz wichtige Begriffe sind, die bei den Menschen auch durch die Kultur, durch die kulturelle Bildung ein wenig geschult werden.
Gibt es dann auch Möglichkeiten oder Bestrebungen, Leute oder Personen, die schwieriger Zugang zu Kultur haben, mit einzubeziehen? Oder wie würde man an so eine Problematik herangehen?
Na, ich glaube, zunächst mal ist es natürlich unser Ziel, das ist ein hehres Ziel, kulturelle Bildung für alle zu ermöglichen. Dabei gibt es Gruppen, die eher zugänglich sind und Gruppen, die schwieriger zugänglich sind. Eher zugänglich sind sicherlich die Gruppen, die bereits durchs Elternhaus oder Schule oder die Kita mit kulturellen Dingen in Berührung gekommen sind. Aber für uns sind gleichermaßen wichtig, vielleicht noch ein bisschen wichtiger, so gut auch, die Gruppen zu erreichen, die nicht von Hause aus direkt der Kultur zugetan sind. Und das Vorgehen dabei besteht darin, die Kultur, bleiben wir bei Jugendlichen zum Beispiel, oder auch bei Kindern, die Kultur, die sie als eine solche empfinden, ernst zu nehmen. Deshalb der Hip-Hop oder der Rave oder das Impro-Theater gehört genauso dazu, wie die sogenannte Klassik, das ernst zu nehmen und den Kindern oder Jugendlichen zu vermitteln, das, was ihr da macht, ist eine Kultur, die wichtig ist, auch für diese Gesellschaft, auch wenn sie vielleicht nicht so anerkannt ist.
Also es geht weniger darum, Leuten klassische Musik oder Ballett aufzuzwingen, als dass man das, was die Leute eh schon machen, fördert und versucht, ebenso akzeptiert zu machen, wie vielleicht eben Ballett und klassische Musik.
Es geht überhaupt nicht darum, jemanden irgendwas aufzuzwingen, ob jetzt Hip-Hop oder klassische Musik, da würde ich gar nicht unterscheiden zwischen der sogenannten Hochkultur und anderen kulturellen Ausdrucksformen. Es geht darum, dass die Menschen das für sich entdecken und entfalten können, was ihnen wichtig ist und was sie anspricht. Und da gibt's die ganze Bandbreite, das ist ja das Schöne an der Kultur, die hat ja so eine unglaubliche Bandbreite, wo es einfach unterschiedlichste Kulturformen dazu gibt. Und es geht auch gar nicht darum, jetzt jemanden an irgendwas heranzuführen, dass er lernt, irgendwie das jetzt was für ihn wichtig sein könnte, sondern einfach ihm die Kultur an die Hand zu geben, als ein Mittel, sich auszudrücken und sich die Welt zu erschließen. Und das völlig gleichberechtigt durch alle kulturellen Ausdrucksformen.
Das leitet vielleicht ganz gut in einen kleinen geschichtlichen Rückblick hinein, den ich kurz machen möchte. Das Kulturreferat gibt es ja jetzt schon seit einiger Zeit. Und Herr Küppers, Sie arbeiten seit 12 Jahren in der Funktion als Kulturreferent und Frau Reichelt, Sie haben seit...
Ich bin seit 17 Jahren, glaube ich, inzwischen im Kulturreferat und in etwa 10 Jahre jetzt in der Funktion.
Und auch jetzt in Bezug auf diese Teilhabe, dieses Verbreitern des, der kulturellen Bildung oder der, diesem Aspekt der Teilhabe. Wie blicken Sie auf Ihre Zeit hier im Kulturreferat zurück? Denken Sie, es gab, seit Sie hier angefangen haben, Verbesserungen in dem Hinblick?
Also man kann vielleicht auf der einen Seite sagen, München war immer schon in Bezug auf die kulturelle Bildung eine Stadt in der Bundesrepublik, die ganz weit vorne lag. Dieses Thema ist schon auch lange vor unserer Zeit durch sehr fortschrittliche Menschen hier in München aufgenommen worden. Was wir in den letzten Jahren geschafft haben, ist in diesen Bereich doch eine gewisse Struktur hineinzubringen. Was wir geschafft haben, ist, wenn ich wir sage, sind es immer die ganzen Kolleginnen und Kollegen, dass wir es geschafft haben, vor allen Dingen freie Träger, Träger der außerschulischen Bildung in einen solchen Prozess mit hineinzunehmen. Und was wir, das darf man nicht verheimlichen, geschafft haben, ist auch finanzielle Ressourcen für die kulturelle Bildung und auch personelle Ressourcen für die kulturelle Bildung zu beschaffen. Und das, was Frau Reichelt macht mit ihrem Team vor allem, das ist auch immer dann zukunftsgerichtet, nämlich es gibt einen Plan, der heißt kulturelle Bildung. Pläne sind manchmal für die Schublade, diese Pläne nicht, denn sie werden gemeinsam erstellt mit dem Referat für Bildung und Sport und mit dem Sozialreferat, federführend bei uns allerdings. Und das sind Richtlinien, an die sich bisher jedenfalls auch orientierungsmäßig fast alle halten. Also kulturelle Bildung, ein wichtiger Begriff, aber er braucht auch Ressourcen, Arbeitsressourcen und Finanzressourcen.
Ja. Man muss sagen, dass dieser Begriff der Teilhabe und der Gerechtigkeit, wenn man es mal ganz groß formulieren mag, eigentlich schon so in den Anfängen der kulturellen Bildung in den 70er Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in München ganz wichtig war. Damals noch, so ist meine persönliche Einschätzung, stärker in Abgrenzung zu den klassischen Kulturinstitutionen, denen man zumindest damals unterstellt hat, und ich denke auch in Teilen nicht zu Unrecht, dass sie diesen Anspruch, wirklich alle zu erreichen, nicht in dem Maße hatten wie andere freie Akteure im Bereich der kulturellen Bildung. Das hat sich inzwischen sehr, sehr geändert. Das ist, würde ich auch sagen, so, wenn ich jetzt so zurückblicke, die letzten 10 Jahre, da haben auch die Kulturinstitutionen ein ganz anderes Verständnis entwickelt. Also es stellt inzwischen niemand mehr in Frage, dass kulturelle Bildung eigentlich für jede Kultureinrichtung zum Kerngeschäft gehört. Und dieses ursprünglich, also historisch gesehen, mal so ein bisschen Gegeneinander von freier Szene und klassischen Kulturinstitutionen hat sich eigentlich vollständig aufgelöst.
Würden Sie sagen, da kam die Initiative dann eher von der Stadt oder, also musste man da wahrscheinlich eher alte, gewachsene Strukturen aufbrechen und alte Denkweisen, schätze ich.
Ja, ich will nicht sagen, dass die Initiative jetzt allein von der Stadt kam, aber wir waren offen für Veränderungen, die auch von anderen Gruppierungen an uns herangetragen wurden. Wir haben gesagt, wir haben da kein Monopol, nur wir gemeinsam, also mit den anderen Gruppierungen, werden es schaffen, auch wenn möglich, wir sind längst nicht so weit, aber auf einem guten Weg, flächendeckend kulturelle Bildung anzubieten dabei. Also es ist immer ein Geben und Nehmen, und das Wichtige ist, dass die Stadt, die Kulturverwaltung nicht als Gegner, sondern als Partner angesehen wird. Das braucht viel Vertrauen, das braucht viel Kommunikation miteinander, aber ich glaube, dass wir dieses Vertrauen, dass die Kolleginnen dieses Vertrauen auch in den letzten Jahren aufgebaut haben, sodass man sagt, wir gemeinsam entwickeln die kulturelle Bildung hier in München. Und das ist schon ein großer Erfolg, dieses Wir.
Ich denke, das findet ja auch alles immer in noch größeren Zusammenhängen statt. Und man kann immer ganz schwer sagen, wo sozusagen der Beginn und das Ende des Fadens ist und was für was ursächlich ist. Aber was wir schon auch erlebt haben, bundesweit und auch europäisch, wenn man so will, auch weltweit, eine sehr intensive Debatte über die Bedeutung kultureller Bildung, nahezu allen auch politischen Gremien, in vielen Fachgremien. Also das Thema kulturelle Bildung ist in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr intensiv diskutiert worden und hat eigentlich in vielen Erklärungen einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Und sowas, glaube ich, ist so als Hintergrundmusik für alles das, was wir so auf der städtischen Ebene machen, auch nicht unwichtig. Wenn ein Thema immer wieder auftaucht in den Medien, in den politischen Debatten, in Erklärungen großer Organisationen, dann stärkt es so einem Thema natürlich auch den Rücken.
Und wir konnten natürlich und können da mit einer Menge Erfahrungen mit reingehen, weil es eben schon seit vielen Jahren gemacht wird. Und diese Erfahrungen reizen dann andere Städte auch in ähnlicher Weise, niemals in gleicher Weise, weil alle Städte sind verschieden, sich dieses Themas anzunehmen. Und wir konnten dann zum Beispiel auch erreichen, dass so große Organisationen wie der Deutsche Städtetag zum Thema kulturelle Bildung eigene Resolutionen verfasst hat, die in großen Teilen, das ist gut, auch aus unseren Papieren beruhen. Also da wollen wir uns jetzt nicht mit hervorheben, sondern wir hatten die Chance und die Möglichkeit, das zu machen. Das freut uns natürlich auch, wenn dieses dann auch allgemein anerkannt wird, da, ja, das ist ein Weg, den man gehen kann, so kann man es machen. Man muss diesen Weg nicht gehen, aber das Ziel ist für uns alle das Gleiche, nämlich die kulturelle Bildung in den Museen, in den Theatern, in den freien, bei den freien Gruppen, in den Kindergärten und so weiter anzudocken. Und eines der wichtigen Projekte dabei, aber nur eines, ist der Musenkuss, unsere Plattform, die wir haben, wo man sich sozusagen sehr einfach einloggen kann und schauen, was gibt es denn überhaupt an kultureller Bildung für mich, für mein Bedürfnis, an welchem Tag. Das heißt, darüber verbreiten wir das aus. Nützt nichts, wenn wir wissen, was kulturelle Bildung ist und alle anderen wollen es nicht, weil sie nicht die Möglichkeit haben, sich darüber zu informieren.
Sie meinten vorhin, dieser Apparat hier im Kulturreferat braucht Finanzen und Personen. Und ich kann mir vorstellen, dass in so einem Kontext, in diesem städtischen Kontext, es manchmal schwierig ist, beides zu beschaffen oder zu erwirken, dass man sich das zulegen kann. Gab es von irgendwelchen Seiten während Ihrer Amtszeit Konflikte?
Konflikte gibt es immer. In diesem Bereich allerdings weniger Konflikte, muss man sagen, weil ich glaube, wir waren gut vorbereitet. Das heißt, wir hatten eine Linie, was wollen wir, in welchen Zyklen, wo wollen wir hin. Und das haben wir gut unterlegt. Also wir haben nicht gesagt, wir brauchen mal Geld und wir brauchen mal Personal, dann kriegt man das nämlich nicht. Das hat man gut mit den Fraktionen, so nennt man das ja im Stadtrat, abgestimmt, die allerdings auch, das muss man sagen, aufgeschlossen für dieses Thema waren. Denen es klar war, dass es ein wichtiges Thema in einer solch großen, in einer solch auch internationalen Stadt, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, interkulturelle Bildung gehört auch dazu, dass ein solches Thema angefasst wird. Und von daher haben wir große Friktionen, ich kann mich jetzt nicht entsinnen, Frau Reichel.
Nein, also auch die politische Unterstützung war eigentlich wirklich quer durch alle Fraktionen immer da.
Ja, ja.
Da gab es keine politischen Debatten. Es gibt natürlich, muss man auch ehrlich sagen, im Zusammenwirken so vieler unterschiedlicher Akteure. Und ich sag mal, wenn man jetzt nur auf die städtische Seite blickt, dreier städtischer Referate, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben, ganz unterschiedlich strukturiert sind, in Teilen auch, denke ich, eine unterschiedliche Unternehmenskultur widerspiegeln. Da gibt es immer mal Konflikte. Das ist überhaupt nicht zu verhindern. Also wenn man jetzt sich vorstellt, das Bildungsreferat, das für den ganzen formalisierten oder formalen Teil der Bildung zuständig ist, also für die Schulen, für die Kindertagesstätten, und das Sozialreferat, das sozusagen die ganze freie Jugend- und Kinderkultur repräsentiert. Und wir die Künstlerschaft immer so im Blick haben, das sind natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen oft an das Thema und da knirscht schon ab und zu. Also kann man schon sagen, aber wir haben uns dafür gute Strukturen geschaffen, um diese Konflikte auszutragen und zu diskutieren und zu einer Einigung zu bringen. Und deswegen ist diese Konzeption kulturelle Bildung, dieses Papier für uns so wichtig, weil das ja auch bedeutet, es steht ja am Ende eines Verständigungsprozesses, wo wir uns gemeinsam darauf einigen, was ist uns gemeinsam wichtig. Und deswegen ist es so hilfreich.
Das heißt auch, dass eine gute Konfliktkultur mit zur kulturellen Bildung gehört. Ja. Und dass man sich Zeit für Konflikte nehmen muss, denn die Zeit, die man dort eingesetzt hat, ist gut verwendete Zeit. Ansonsten steht man am Ende plötzlich da und alle sagen, so habe ich es nicht gemeint dabei. Insofern ist dieses Austragen von Konflikten, wir haben das vorhin auch schon mal gesagt, in Bezug auf die kulturelle Bildung, auf den Umgang miteinander, etwas ganz Wichtiges. Das darf man nicht unter den Tisch kehren, sondern das muss man offen austragen. Und dann kommt man auch irgendwo und irgendwie zu einer vernünftigen Lösung. Nicht zu einer Lösung, vor der man nachher sagt, so wollten wir es gar nicht, sondern zu einer gemeinsamen tragfähigen Lösung.
Und gleichzeitig ist es ja auch toll, weil da ganz unterschiedliche Sichtweisen einfließen. Und ich finde so, von verschiedenen Ecken gemeinsam an einem Thema zu arbeiten, das ist eine der Aspekte, die für mich persönlich dieses Thema kulturelle Bildung so spannend machen. Also es ist ja auch nicht so häufig, dass man mit Menschen unterschiedlichster Professionen und unterschiedlichster Perspektiven an so einem Thema gemeinsam arbeiten kann. Und das kann man da. Und das macht einfach auch Spaß.
Nicht immer.
Nicht immer.
Aber meistens.
Aber meistens.
Meistens,
genau. Wodurch ja auch dann das Thema Teilhabe und Inklusion sozusagen vorgelebt wird durchs Kulturreferat. Also wenn das dann schon auf so hoher Ebene passiert, wird es ja auf, sagen wir, unteren Ebenen auch deutlicher, dass das auch ein sehr wichtiger Aspekt ist. denke ich.
Ja, haben Sie völlig recht. Ich würde jetzt nicht gerade sagen vorgelebt, aber die Umgehensweise miteinander, also wenn drei Referentinnen und ein Referent oder wie auch immer zusammensitzen, färbt natürlich ein Stückchen auch ab. Hm. Und wenn es gut gemacht ist, dann passiert auch nichts.
Sie hatten das vorhin bereits erwähnt, dass jede Stadt anders ist. Wie würden Sie München beim Thema kulturelle Bildung hervorheben gegenüber, Sie waren vorher in
Bochum
tätig. Könnten Sie uns da vielleicht einen Vergleich geben?
Also ich werde den Teufel tun und jetzt einfach und einen Vergleich geben. Stellen Sie sich vor, jemand in Bochum hört den Podcast.
Der Podcast wird nur in München ausgestrahlt.
Aber ich glaube nicht, dass es da große qualitative Unterschiede gibt. Die Städte bemühen sich in ihren Museen, in ihren Theatern, in den Kitas darum, diese kulturelle Bildung als etwas Selbstverständliches, zu Menschen gehörendes einzuführen, nicht nur auch in den Schulen, nicht nur Wissen zu trainieren, nicht nur Rechnen und Englisch und Deutsch, was auch alles wichtig ist, völlig klar, sondern dass man sagt, nein, es gibt daneben noch einen Bereich in der musisch-kulturellen Bildung, der auch ein Stück den Menschen oder den Schüler oder die Schülerin ausmacht dabei. Sie tun das auf verschiedene Art und Weise, aber das ist auch richtig, weil sich das aus der Struktur der Stadt entwickeln muss. Das ist das Wichtige dabei. Und dass man nicht jetzt irgendein Programm aus einer Stadt also einfach übernimmt, das wird nicht funktionieren. Insofern sind die Städte in ihren Bemühungen, ich glaube, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, eine Stadt, wo das Thema kulturelle Bildung nicht aufschlägt, auf ihre Art und Weise mit dabei. Und hier in München haben wir natürlich ein bisschen das Glück, dass wir eine Vielzahl von Anbietern auch im Bereich der kulturellen Bildung haben. Also es ist eine große Stadt mit 1,7 Millionen Einwohnern, eine Vielzahl von Anbietern haben, was gleichzeitig wieder das Problem auch der Koordination dieser Anbieter natürlich einschließt. Also auf dem ländlichen Raum wird es etwas einfacher sein. Dort wird man froh sein, wenn man überhaupt einen Anbieter findet oder so. Aber die Städte machen es auf ihre Weise alle gleich gut.
Es gibt vielleicht eine inhaltliche Spezialität in München, was mir immer so im Vergleich mit anderen Städten auffällt, dass wir den Begriff schon sehr weit definieren und dass wir die Zielgruppe sehr weit definieren. Also Letzteres vor allem. Also wenn wir von kultureller Bildung sprechen, dann ist natürlich eine ganz wichtige Zielgruppe sind die Kinder und Jugendlichen, weil da fängt es ja an und da lernt man es ja auch, mit der Kultur umzugehen. Aber wir haben durchaus auch die Erwachsenen im Blick. Also wir haben sozusagen keine Altersbeschränkung für das Thema kulturelle Bildung. Und das ist was, wo manchmal auch Kollegen aus anderen Städten und Kolleginnen durchaus verwundert und bewundernd auf uns schauen und sagen, oh, da habt ihr aber eine große Schublade aufgemacht. Aber es ist uns auch wichtig, weil Bildung endet ja nicht irgendwann mal. Es gibt ja nicht einen Lebensabschnitt für Bildung und dann ist der Mensch irgendwie fertig und entwickelt sich nicht mehr, sondern Bildung ist ja ein lebensbegleitendes Thema. Und deswegen war es uns auch wichtig zu sagen, ja, kulturelle Bildung gibt es das ganze Leben lang.
Man lernt nie aus, sozusagen.
So ist es. So sind wir Menschen angelegt. Das war doch ein tolles Schlusswort.
Wollen wir jetzt schon aufhören?
Ich finde, aber wir müssen aufhören.
Ja, aber wir stehen schon die nächste. Aber genau. Wir haben jetzt ordentlich aufgenommen auch. Hm?
Ja, ich glaube, wir sind jetzt bei gut, 28 Minuten stehen schon auf dem Zähler. Also
eine Frage noch?
Vielleicht noch eine Frage, weil es mich persönlich etwas betrifft. Ich komme aus Niederbayern, aus tiefländlichen Raum, aus der Hallertau, also da, wo wahrscheinlich der ganze Hopfen für München herkommt. Und von Kultureinrichtungen kenne ich hauptsächlich Vereine bei uns. Trachtenverein, Fußballverein, dergleichen. Und da würde ich jetzt einen bisschen größeren Kontext aufmachen wollen. Sehen Sie vielleicht Unterschiede in der Handhabung für die städtischen und ländlichen Räume und vielleicht eine Möglichkeit, wie man diese Unterschiede ausgleichen könnte?
Ne, der Herr Dr. Küppers hat es ja schon angesprochen, in der Stadt geht es tatsächlich oft eher darum, die Dinge zu koordinieren, weil so viel an Angebot da ist. Und viele Angebote, die die gleiche oder eine ähnliche Zielgruppe ansprechen. Im ländlichen Raum, glaube ich, geht es eher darum, wie nützt man mit seinen Partnern, mit den Umlandgemeinden, mit dem Zweckverbandsgemeindemitgliedern oder so, wie nutzt man da gemeinsam Potenziale? Also wie macht man sich so stark, dass man sich abstimmt untereinander und da ein gutes Angebot aufbaut? Weil das wahrscheinlich einfach unrealistisch ist, ein ähnliches Angebot im ländlichen Raum anzubieten, wie wir das in München haben können. In München geht es wirklich sehr stark darum, das zu strukturieren, das zu vernetzen, die Aktivitäten zu koordinieren. Da gibt es auch einen großen Bedarf, immer wieder sich kennenzulernen und auch nach außen wahrnehmbar zu sein. Im ländlichen Raum geht es, glaube ich, oft darum, überhaupt ein Angebot zu schaffen, in Kooperation mit anderen, die so in der Nähe sind.
Wobei, und selbst wenn es nicht möglich sein sollte, das, was Sie gerade erwähnt haben, die Vereine, ob Trachtenvereine, ob Gesangsvereine, ob Fußballvereine und so weiter, sie sind, wenn man es ganz weit fasst, natürlich auch Akteure, ein Stück klar. kultureller Bildung, ja, und auch Akteure klar. in diesen Bereichen. Und sie sind auch ganz wichtige Vereine zur Sozialisation und zum Zusammenleben von Menschen. Das hört sich jetzt etwas banal an, aber das gemeinsame Singen muss erst einmal geschafft werden.
Ja.
Ne? Gemeinsam zu einem vernünftigen Chorstück irgendwie so zu kommen. Und im Fußball muss ich auch lernen. Ich muss mich auf jemand anderen verlassen können, dass wenn ich den Pass nach rechts außen schlage, dass da auch einer läuft. Also das sind so banale Sachen, die eigentlich auch ein Stück zur kulturellen Bildung gehören. Auch wenn jemand sagt, Kultur interessiert mich nicht, ich interessiere mich für Fußball. Mhm. Auch in Ordnung, sage ich dann.
Naja, und insofern muss man sagen, dass vielleicht an manchen, also ich kenne viele ländliche Regionen, wo kulturelle Praxis, also das wirklich selber machen, das Tanzen, das Singen, auch das Theaterspielen, es gibt ja viele auch Laientheatergruppen, wo kulturelle Praxis vielleicht sogar noch verbreiteter ist als in der Stadt.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Also es ist auch ein großes Potenzial.
Also man könnte sagen, wir haben es vorhin für die Städte gesagt, handle mit den Angeboten, die du hast. Und wenn es ein Trachtenverein ist, ist es auch ein kultureller Verein, der zum einen sicherlich in Bezug auf die Vergangenheit, aber immer auch in Bezug auf die Zukunft etwas unternimmt. Und wenn es ein Gesang- oder Fußballverein ist, ist es das Gleiche. Mit dem, was man vor Ort hat, kann man auch den Bereich der kulturellen Bildung nach vorne bringen. Man muss da nicht nach München schielen. Man kann, muss man aber nicht.
Vielleicht kann man das ja als Beispiel nehmen und dann nach außen tragen.
Ja, wunderbar.
Und damit würde ich mich jetzt bedanken bei Frau Reichelt und Herrn Küppers, denn bei Herrn Küppers stehen jetzt schon die nächsten Termine vor der Tür oder in der Tür eher. Und
wir bedanken uns bei Ihnen für die wirklich gut gestellten Fragen.
Ja.
Dankeschön.
Ich bedanke mich fürs Lob.
Herzlichen Dank.
So endet also das erste Gespräch für unseren Musenkurs-Podcast. Gibt es noch offene Fragen? Dann möchte ich euch einerseits auf unsere Webseite www.musenkurs-münchen.de verweisen und euch andererseits bitten, uns Rückmeldung zu geben, am besten unter der Mailadresse musenkurs@münchen.de. Eine Frage, die hoffentlich kommt, die ich aber gleich beantworten möchte, ist die nach der zweiten Folge und deren Thema. Voraussichtlich soll es im März weitergehen, dann nicht mit der Stadtverwaltung als Gast, sondern mit der anderen Seite, der der Akteure. Wer genau das sein wird, soll eine Überraschung sein. Für euch ebenso wie für mich, denn ich bin mir da selbst noch nicht so ganz sicher. Frei nach dem Motto, schauen wir mal, dann singen wir schon. Jedenfalls freue ich mich, dass jemand überhaupt bis hierhin gehört hat. Ich bedanke mich noch einmal bei Frau Reichelt und Herrn Küppers für das schöne Gespräch und verabschiede mich nun. Bis zum nächsten Mal, Gregor Brunner für Musenkurs München. Servus, für Gott und Wiederschauen. Der Musenkurs-Podcast wurde präsentiert durch die Landeshauptstadt München. Konzipiert, moderiert und produziert wurde er von Gregor Brunner. Mit freundlicher Unterstützung des Medienzentrums München und der DeinLife-Redaktion. Der Musenkurs-Podcast ist ein Projekt, entstanden im Zuge des Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur 2018-2019.